Letzte Woche war das Thema Zeit des Durchbruchs und heute ist das Thema Zeit des Durchbruchs, okay? Aber es ist nicht dieselbe Botschaft, sondern diese Botschaft von heute wird aufbauen auf der von letzten Mal. Also Zeit des Durchbruchs Teil 2. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, kommt aus Josua 3,5, ich habe die vorhin schon im Gebet erwähnt. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch ein Wunder tun. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und letztes Mal habe ich davon gesprochen, dass wir alle vor einer Zeit des Durchbruchs stehen und wir alle Durchbrüche in unserem Leben brauchen. Und wir immer wieder in Situationen geraten, weil einfach das Leben so ist, wo sich Dinge auftürmen vor uns. Bei Josua und Kaleb waren es die Riesen, als sie als Kundschafter in dieses Land gegangen sind, haben sie diese Riesen gesehen. Und dann waren da die anderen Kundschafter, die haben auch die Riesen gesehen, aber die zwei und die anderen hatten komplett unterschiedliche Wahrnehmungen. Und diese Riesen, die stehen für Herausforderungen, die stehen für ein nahezu unüberwindbares Hindernis. Und das ist, wo Gott Durchbruch schenken möchte. Und wir haben uns letztes Mal mit David, dem König David, beschäftigt, der, nachdem er dann als König gesalbt wurde, direkt eigentlich in eine unter Beschuss war. Ja? Und er wurde angegriffen und er musste Entscheidungen treffen als König für das Volk. Und dann heißt es, er hat sich zurückgezogen und hat Gott gesucht und hat Gott gefragt, soll ich diesen Krieg kämpfen oder soll ich es lassen? Und ich glaube, wir alle müssen uns die Frage stellen, ist jeder Kampf wirklich zu kämpfen oder gibt es manche Kämpfe, die wir lieber nicht kämpfen sollen? Und dann hat Gott gesagt, zieh in den Krieg, kämpfe, ich habe dir den Sieg schon gegeben. Und dann ist er losgezogen und hat gekämpft. Ich habe davon gesprochen, von unserem Bruder Alex Vetter. Sein Vater ist jetzt übrigens zum Herrn heimgegangen. Der ist gestorben. Aber das Ding ist, er hat Jesus aufgenommen in seinem Herzen. Und das ist so toll. Und der Alex, der einerseits natürlich traurig, aber auf der anderen Seite total froh, weil sein Vater jetzt bei Jesus ist. Ja, das möchte ich einfach euch nochmal mitgeben, aber wir haben davon gesprochen, dass er wirklich durchgebrochen ist, weil er dran geblieben ist und für seinen Vater gebetet hat, dass er Jesus kennenlernt. Wir haben davon gesprochen, wie ich drauf war in der Vergangenheit und ich denke, mein Leben als Teenager steht für ganz viele andere Leben, für ganz viele andere Teenager, weil es einfach eine heiße Phase ist. Und dann sind die Eltern mit rebellischen Jugendlichen konfrontiert. Und dann ist es wichtig, einfach da kühlen Kopf zu bewahren, zu glauben, festzuhalten an Gott, dass er einen Durchbruch wirken wird. Aber was wir auch bei David lesen, ist, dass wir einem Gott dienen, der Gott des Durchbruchs ist. Deswegen hat er dann den Ort Baal Perazim genannt, weil Gott durchgebrochen ist. Und egal, was uns sich in den Weg stellt, es ist Gott am Ende, der den Durchbruch wirken wird. Nicht Josua und Kaleb haben diese Riesen besiegt, sondern Gott hat ihnen dann den Sieg geschenkt, als sie das Land eingenommen haben. Und so ist es in unserem Leben. Wir müssen das einfach immer wieder sehen. Es werden Phasen kommen und wir werden immer wieder Durchbrüche erleben. Aber das letzte Mal habe ich mich auf Gebet konzentriert. Ich habe gesagt, Alex hat gebetet, meine Mutter hat für mich gebetet. Ja. Wir beten für die Gemeinde und David hat Gott gesucht und gebetet. Also Gebet ist so der erste Schritt für Durchbruch, weil du einfach dich beschäftigst mit Gott. Du schaust auf Gott, nicht auf deine Sorgen, nicht auf deine Umstände, nicht auf die Menschen, die dir am Herzen liegen, die es aber irgendwie nicht so hinkriegen. Ja. Das heißt deine Kinder, dein Partner, deine Lieben. Ja. Das Problem ist, wenn wir bei den Sorgen bleiben, dann distanzieren wir uns von den Menschen, um die wir uns sorgen, weil wir enttäuscht werden, weil die sich nicht verändern, weil wir sie nicht verändern können. Aber ich möchte heute sagen, Gott schafft den Durchbruch. Gott ist es, der Menschenherzen lenken kann wie Wasserbäche. Deswegen sorgt euch nicht, sondern werft alle eure Sorge auf Gott. Schaut auf Gott, das ist, was wir tun im Gebet. Und wenn wir dann die Personen vor Gott bringen, dann sorgen wir uns nicht um sie, sondern wir geben sie in die Hand Gottes. Und wir vertrauen darauf, dass er den Durchbruch wirken wird. Und dann wird er uns aber auch eine gute Haltung ihnen gegenüber schenken. Also Gebet ist richtig wichtig. Heute möchte ich mich auf eine andere Komponente konzentrieren. Und zwar Durchbruch wirst du auch dann bekommen, wenn du dich in ihn ganz neu und frisch verliebst. In Gott. Mit anderen Worten, Wir müssen lernen, ihn zu genießen. Ich habe das immer wieder schon erwähnt in Predigten. Heute möchte ich es mal in dem Kontext von Durchbruch erwähnen. Hier steht, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Also hier stand das Volk Israel vor dem Jordanfluss. Und dieser Jordanfluss war eigentlich unüberwindbar. Also haben sie einen Durchbruch gebraucht. Sie mussten auf die andere Seite kommen. Und dann hat Gott gesagt, Josua, nicht durch Herr Kraft, nicht in deiner eigenen Kraft wirst du über den Jordan kommen, sondern ich werde ein Wunder tun. Aber was du tun sollst, heilige dich. Heiligung bedeutet, sich abzusondern. Nicht zu sein wie alle anderen in der Welt, sondern bedeutet, bei Gott zu sein. Ich gehöre zu ihm. Ich sondere mich ab. Ich verzichte auf Dinge, auf die andere vielleicht nicht verzichten. Ich sage Nein zu gewissen Sachen. Ich sondere mich ab. Und dieses Absondern hat auch damit zu tun, dass wir uns lossagen von schlechten Gewohnheiten, lossagen von Sünde, lossagen von destruktiven, negativen, pessimistischen, depressiven Gedanken. Also Gott möchte uns verändern in unserem Sinn. Römer 12, 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und dann könnte man eigentlich sagen, sondern werde geheiligt oder werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes. Also Gott möchte unseren Sinn erneuern, unsere Art zu denken erneuern. Und das ist Heiligung. Also was er zu Josua sagt ist, heilige dich insofern, dass du mit mir rechnest, dass du an mich glaubst, dass du dich mit mir beschäftigst und nicht mit dem Problem, mit dem, was vor dir liegt. Heiligt euch, ich möchte ein Wunder tun. Wenn du dich heiligst, sonderst du dich ab von allem und du bist bei Gott, du schaust auf ihn. Du siehst nur noch ihn, du siehst, was er kann, nicht was du kannst. Du rechnest mit seinen Möglichkeiten, nicht mit deinen Möglichkeiten. Und das bewirkt Glauben in deinem Herzen und das wird am Ende den Durchbruch bringen. Es ist die Art und Weise, wie wir an Sachen herangehen. So, also, und das hat Josua gemacht. Sie haben sich geheiligt und jetzt zum Thema Heiligung möchte ich einfach jetzt in Bezug auf Gott genießen, dass wir jetzt das zusammenbringen. Ich habe jahrelang versucht, mich zu heiligen, indem ich das Gesetz einhalte. Und das ist jetzt ja erstmal nichts Negatives, es ist gut. Ja, uns wurden Gebote gegeben und diese Gebote sind gut. Der Paulus hat das in Römer 7, hat ein ganzes Kapitel dafür verwendet, wo er das Gesetz verteidigt. Er sagt, das Gesetz ist gut. Aber was tut das Gesetz mit uns? Das Gesetz befreit uns nicht von Sünde, sondern zeigt uns auf, dass Sünde da ist. So, also wenn du glaubst, dass durch Gesetz halten du frei wirst, das wird nicht geschehen, das wird nicht passieren. Die Realität ist, und ich krieg's ja jetzt bei meinen Kindern mit, ja, du sagst Nein, und dann wollen die erst recht das tun, was sie nicht tun dürfen. Ja? Das ist so typisch, so in uns einfach. Ja? Wenn ich so einen Levi sehe, ich sehe mich selbst. Ich habe das ja schon mal in einer anderen Predigt erwähnt. Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber das ist, was Gesetz tut. Es bewirkt sogar Sünde in uns. Paulus schreibt in Römer 7, durch das Gesetz wird die Sünde noch sündiger. Also es wird ganz extrem. Und du realisierst, oh, ich habe ein Problem. Ja? 50 km/h in der Stadt, wenn es ganz blöd läuft, irgendwann 40 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Gott bewahre uns davor in Jesu Namen. Ja. Ihr kennt Lärmschutzzonen, ich mag sie überhaupt nicht. Ja, sollen sie doch sich Stöpsel in die Ohren hauen. Nein, nein, nein. Okay, das hat alles seine Berechtigung. Aber ja, so hier, wir haben diese 50 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung und weil du das weißt und so, das ist so lustig, ja, die Deutschen halt auch wieder, ne? So, die Standardgeschwindigkeit ist nicht 50 bei uns, sondern wenn du 50 fährst, dann behinderst du den Verkehr. So schaut's doch eigentlich aus, ja? Dann wirst du angehupt, weil du zu langsam fährst. Also erwartet wird eigentlich, dass du mindestens 60 fährst. Und manche, die fahren auch noch ein bisschen schneller. Ich gehöre Gott sei Dank nicht dazu. Weil ich mich einfach dem Gesetz unterordne. Ja, habe ja vorhin gesagt, das ist die Art und Weise, wie ich an die Sachen rangehe. Und es funktioniert für mich, ja. Aber manche von euch, die werden dann richtig sauer. Ja, wenn... Und dann nö, das sehe ich doch gar nicht ein. So 30 Lärmschutz sehe ich nicht ein, nee. Früher war das 50, ich werde 50 fahren. Und dann regen wir uns auf, wenn wir einen Strafzettel bekommen. Und schuld ist natürlich, sind die Gesetzgeber und alle anderen. Ja. Aber ich bin da nicht so. Blanka kann es auch bezeugen, ich bin der friedlichste Autofahrer, den es gibt. Nein, natürlich. Es ist einfach, da kommt was in uns hoch. Also das Gesetz wird uns nicht frei machen. Weil die Sache ist die, wie ist es mit Sünde? Ich habe mal einen Prediger, der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wer sündigt und dabei keinen Spaß hat, der macht es falsch. Der sündigt nicht ordentlich. Weil das ist die Natur der Sünde. Sündigen macht Spaß. Die Bibel sagt so in Galater 5, da ist so eine Leidenschaft, eine Begierde, die in uns geweckt wird für Sünde. Also die Sünde, dass wir das tun, was wir nicht tun sollen, das ist so eine Leidenschaft in uns. Der Paulus hat gesagt, und ich sehe mich, wie ich das tue, was ich eigentlich gar nicht tun will, aber ich tue es trotzdem. Also da ist etwas in ihm, das ihn dahin treibt. Und natürlich ist es schwierig, wenn du eine Leidenschaft hast für etwas, was nicht gut ist, das zu bekämpfen mit einem Gesetz wird niemals funktionieren. Sondern eine Leidenschaft kannst du nur mit einer noch viel größeren Leidenschaft überwinden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, Gott zu genießen. Wir lieben Gott und unsere Leidenschaft für Gott wird größer. Und so werden wir die Leidenschaft für Sünde überwinden. Weil es nicht mehr der Fall ist, dass ich jetzt das nicht darf und ich muss jetzt zu Gott gehen, sondern ich will das nicht mehr tun. Es ekelt mich an. Ich will frei werden davon. Ich will zu Gott. Ich will ihn genießen. Ich will teilhaftig werden seines herrlichen und perfekten Wesens. Ich will so sein wie er. Ich will auf ihn schauen und in seinem Bild verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich möchte, weil ich ihn so sehr liebe, weil ich ihn anschaue und einfach jedes Mal erstaunt bin von ihm, begeistert bin von ihm, weil ich ihn so sehr einfach verehre und verherrliche, das ist, was uns wirklich frei macht von Sünde. Also dürfen wir nicht zu sehr darauf schauen, das darf ich nicht tun, 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 weil es wird dich gefangen halten. Sondern vielmehr richtest du deinen Blick weg von dem, was du nicht tun darfst und fängst an, das zu tun, was du tun darfst und was du tun sollst und was du richtig. Und da fängst du an, dich richtig reinzusteigern und ich möchte euch erzählen, wie ich mit Kaffee, so meine Geschichte mit Kaffee, okay? Am Anfang habe ich Kaffee getrunken. Meinen ersten Kaffee habe ich mit meiner Uroma getrunken. Ja, die ist 1910 geboren, das war eine Trümmerfrau und eine richtig starke Frau. Und wir waren auf so einer CVJM-Freizeit. Ich war vielleicht 8 Jahre alt oder so, ich wollte eigentlich gar nicht hin. War auch ziemlich langweilig. Ich war so der einzige Blonde, die anderen hatten alle graue Haare. Und auf jeden Fall, ich war dort, ja. Und dann habe ich gefragt, Mensch, darf ich auch einen Kaffee trinken? Und dann hat sie gesagt, ja klar. Und das ist so das Herrliche mit Omas, ja. Und die hat mir das erlaubt, die hat gesagt, trink einen Kaffee. Und dann trinke ich das und ich habe mich so richtig gut, übrigens dieselbe Erfahrung mit Bier, ja. Es war der Opa allerdings. So, dann trinke ich den Kaffee. Und ich trinke den Kaffee und auf einmal so war der voll bitter. Ich so, das ist ja widerlich. Ja? Also es war mein erstes Erlebnis mit Kaffee. Mein erstes Erlebnis mit Bier, da war ich auch minderjährig. Meine Mutter weiß es auch gar nicht. Also jetzt bekenne ich, okay. Ja, das war der Opa, dein Vater. Glory, glory, glory. Komm, lass uns mal den Großeltern einen Applaus geben an der Stelle, die sind so cool. Okay. So, und wisst ihr, es war auch ein richtig guter Tag, nämlich der 24.12. des Jahres, weiß ich nicht mehr, ja. Aber so 24.12. und ich war gerade in der Küche und ich sehe dieses Becks vor mir stehen, ja. Ich so, boah, ich will jetzt ein Becks trinken. Und das trinkt er ja auch und das mögen die alle, ja. Und vor allem mein Opa und mein Papa. Und dann dachte ich mir so, Mensch, darf ich ein Becks trinken, Opa? Und er so, ja, freilich. Ich war keine 10, glaube ich, auf jeden Fall. Ich so, yes. Und dann ist er einfach gegangen. Ne? Ich habe das Becks geöffnet und habe einen ordentlichen Schluck genommen und habe so, boah, es ist eklig, so richtig bitter. Aber heute weiß ich, Becks ist auch echt nicht das beste Bier. Ja? Da hätte ich schon auch was Besseres trinken können. Ja? So. Aber nochmal zurück zum Kaffee, okay, so das. Und dann irgendwann, ich bin zum Kaffeetrinker geworden in der Biber wegen den Kaffeepausen vor allem auch. Und da habe ich erstmal dann Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Irgendwann habe ich nur noch Kaffee mit Milch getrunken. Irgendwann habe ich nur noch Kaffee mit Zucker getrunken. Und in Schweden, Das war natürlich, ihr seht, ein Heiligungsprozess auch irgendwo. In Schweden habe ich nur noch schwarzen Kaffee getrunken, ja. Und dazu Bitterschokolade gegessen, ja. So richtig, so 90%, so richtig heftig, nichts Süßes, bitter. Und das Interessante ist, am Anfang habe ich das nicht gemocht, ja. Also diesen einfach Kaffee pur schwarz. Aber ich hatte da so Leute, die einfach voll die Verfechter von dem schwarzen Kaffee waren. Das ist das Beste und das alles andere ist Fake. Das ist das Wahre, der wahre Kaffee, ja. Brasilianische Bohne. Und so, oder was auch immer, kubanisch, nein, Geschmack, das sind die Zigarren. Aber so, und dann hattest du da diesen Kaffee und ich trinke. Und ich muss euch echt sagen, und das ist so interessant, ich hab das gewollt vom ganzen Herzen und irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und mein Geschmack hat sich komplett verändert. Und so ist es auch mit Gott. Gott zu genießen bedeutet, du nimmst, auch wenn du ihn am Anfang nicht genießt. Weil es gibt tatsächlich auch ungenießbare Seiten an Gott. Aber egal wie Gott ist, genieße ihn, trinke ihn echt, das Echte. Nicht vermischt mit Milch und Zucker, sondern the real deal, okay? Der echte Gott, Gott mit all seinen Facetten, der Gott, der gnädig ist, der Gott, der gerecht ist. Also nicht nur den Gott, den du gerne haben möchtest, also tust du noch ein bisschen was von dem, was du hast, rein, ja, und du bestimmst dann Gott ein bisschen, wie er zu sein hat. Nein, lass Gott Gott sein, schwarzer Kaffee. Und dann sagst du, okay, ich trinke, oh, das passt mir jetzt aber nicht, das passt nicht in meine Vorstellung, das passt nicht in meine Gefühlswelt. So habe ich mir jetzt Gott nicht vorgestellt. Ja, ihn zu fürchten. Na, wir sollen keine Angst haben. Dann fängst du an, die Bibel zu interpretieren und fängst an, Sachen hineinzulesen, die gar nicht da drin sind. Ja, nein, sondern lass Gott Gott sein und ordne dich ihm unter. Und irgendwann wird es gut schmecken, ich sag's euch. Und dann fängst du an, Gott zu genießen. Und alles andere, wenn ich heute einen Kaffee mit Milch und Zucker trinke, es ist einfach nicht vergleichbar mit diesem schwarzen Kaffee. Ich sag's euch, ich bin so gedreht worden. Ich kann es euch gar nicht anders sagen, ja? Meine Gedanken wurden so verändert und ich genieße jetzt Gott. Ich genieße den Kaffee und das ist sich zu heiligen. Das ist nicht ein Ding, was du einmal machst, sondern es ist rum, sondern es ist ein Lebensstil. Wir heiligen uns täglich eigentlich. Aber was wir auch tun ist, wir rechnen mit Gottes Wunder. Wir rechnen mit seinem Wunder. Ich habe ja heute mit Josua begonnen. Und mit dieser einen Stelle. Ich möchte aber auch noch heute über Johannes reden. Und zwar Johannes der Jünger. Also Jojo, okay? Wir werden heute über Jojos reden, okay? Die Jojos, Josua und Johannes. Beide waren nämlich Männer des Durchbruchs. Wir haben das gerade gelesen, hier mit Josua. Und ich möchte euch jetzt einfach mal Sachen, er hat sich geheiligt, das Volk hat sich geheiligt. Und dann sehen wir zwei Dinge, die er getan hat. Nämlich erstens, er hat Instruktionen Gottes befolgt. Er war gehorsam. Gott hat zu ihm gesprochen und er hat genau das getan, was Gott gesagt hat. Und er hat es gern getan. Und er wusste auch, Mensch, ich krieg's eh nicht hin, dieser Jordan ist aus eigener Kraft nicht zu überwinden, also werde ich einfach das tun, was Gott mir sagt. So komisch es auch klingen mag für andere. Und so hat dann Gott Instruktionen gegeben, dass die Priester die Bundeslade dass sie vorangehen sollen und sich dann in den Jordan stellen sollen und dann wird das Wunder geschehen, dass der Jordan ist ja von oben gekommen, also dass das Wasser gestoppt wird, okay? Und dann konnte das Volk trockenen Fußes durch den Jordan gehen und sie sind auf die andere Seite gekommen. Er hat den Instruktionen Gottes befolgt, das lesen wir, ich will das jetzt gar nicht vorlesen, aber immer wieder in dieser Geschichte, könnt ihr das euch mal selber nachlesen, Josua 3 und dann 4, er hat wirklich exakt auf Gott gehört. Wenn du bei Gott bist, geheiligt bist, wenn du ihn genießt, wenn du ihn liebst, dann hörst du seine Stimme. Dann wirst du geleitet sein von ihm. Wenn du das aber nicht bist, wirst du Schwierigkeiten haben, ihn zu hören. Wirst du Schwierigkeiten haben, geleitet zu sein, geistgeführt zu sein. Josua hat sich geheiligt und das hatte zum Resultat, dass er ihn gehört hat und geführt wurde und auch gehorsam war am Ende. Und dann hat er Folgendes getan. Und das ist so der Fokus, den ich uns geben möchte. Josua 3,6. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk. Sagt mal alle, vor dem Volk. Vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Dann lesen wir in Josua 3, Moment mal kurz, genau, 3,17. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Und dann Josua 4,11, als nun das ganze Volk vollständig hinübergegangen war, da zog die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor den Augen des Volkes. Also wisst ihr, was er getan hat oder was Gott instruiert hat, ist, Gott soll vor euch gehen. Gott ist mittendrin dabei. Und wenn ihr durch seid, wird er hinter euch sein und euch den Rücken frei halten. Und das ist unser Gott. Er ist derjenige, der vor uns hergeht. Er ist derjenige, der da ist, wenn wir durchgehen, wenn wir Durchbruch erleben, wenn wir durch diese widrigen Umstände hindurchgehen. Er ist da. Er ist da. Sie gingen trockenen Fußes und dann war da die Bundeslade gestanden, die Priester gestanden. Und das ist ein richtig gutes Bild. Priester. Wir alle sind Priester. Wir treten in den Riss für andere, damit andere durchlaufen können. Manchmal wirst du benutzt für den Durchbruch anderer, indem du einfach für sie betest, stehst und wie Mose den Arm hochhältst oder wie eben diese Priester einfach drinstehen und diese Bundeslade halten, Gott hochhalten. Und dann sehen wir, dass nachdem das ganze Volk durch ist, dann sind sie erst gegangen und die Bundeslade wurde weitergetragen. Also Gott ist vor dir, Gott ist mit dir und Gott ist hinter dir. Er umgibt dich komplett. Das ist unser Gott. Er liebt dich und sei dir einfach dessen gewiss, er schafft Durchbruch. Er schafft Durchbruch in deinem Leben, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und dann lesen wir auch noch einen ganz interessanten Aspekt hier, und zwar das Ding mit den Steinen. Josua 4, 2 und 3. Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer aus jedem Stamm einen Mann und gebietet ihnen und sprecht, hebt hier 12 Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Also sie haben Steine rausgeholt. Warum haben sie diese Steine rausgeholt? Diese Steine haben sie rausgeholt, damit die Generationen, die danach kommen, sich daran erinnern, dass Gott hier ein Wunder gewirkt hat. Und wisst ihr, was interessant ist? Ganz am Schluss lesen wir dann bei dieser Story, es ist diese neue Generation gewesen, die nicht durchs Rote Meer gegangen ist, sondern es sind alles Leute, die in der Wüste geboren sind, die Gott in der Weise nicht erlebt haben, wie die vorherige Generation Gott erlebt hat. Und das ist auch generationsübergreifend. Gott möchte in jeder Generation ein Wunder tun. Gott möchte in jeder Generation ein Wunder tun. Er möchte in den nächsten Generationen ein Wunder tun. Und warum sollen wir von diesen Wundern erzählen? Weil wir dadurch Gott genießen und begeistert sind. Wisst ihr, was ich geliebt habe an der Bibelschule? Was ich geliebt habe an der ersten Zeit in der Jugend, wo das so explodiert ist? Wir waren alle begeistert von Gott. Es war völlig egal, ob wir nach dem Kino in irgendeine Bar gegangen sind, ob wir im McDonald's gehockt waren, ob wir in der Gemeinde gehockt waren, ob wir irgendwo bei einer Homeparty gehockt waren oder auf einem Geburtstag gehockt waren. Wir waren immer stets begeistert von Gott. Gott war in all unseren Gesprächen. Wir waren einfach, das ist, was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Ja? Wir sind übergelaufen vor Freude über Gott. Und das ist doch die beste Art und Weise zu evangelisieren, oder? Hey, nicht so ein gezwungenes, ja, Jesus liebt dich, und dann musst du irgendwo von Genesis bis Offenbarung den Weg erklären und boah, Mann, ey, jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie war das nochmal? Und das ist so alles so hart, ja? Nein, Gott möchte, dass wir Wunder erleben mit ihm und von diesen Wundern erzählen. Dann ist Begeisterung da, dass wir ihn genießen und von seinem Wesen erzählen. Erzähle nicht nur von den Wundern Gottes, sondern erzähle auch vom Wesen Gottes. Das Volk Israel kannte die Taten Gottes. Mose, er kannte das Herz Gottes. Also sei nicht nur begeistert von dem, was er gewirkt hat in deinem Leben, sondern sei begeistert von ihm und von seinem Herzen und von seinem Wesen, von seinen Facetten. Jetzt kommen wir zu Johannes. Johannes war genau dieser Typ. Johannes der Jünger, der hat Gott geliebt über alles. Der hat Jesus geliebt. Aber nicht nur das, es war nicht das Entscheidende, dass er Jesus geliebt hat. Sondern das Entscheidende war, dass Jesus ihn geliebt hat und er das begriffen hat. Ich möchte kurz vorlesen, Johannes 13, 23 bis 25. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte. Nicht der Jesus liebte, sondern den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer er sei, von dem er rede. Also da ging es um diese ganze, wer wird es sein, der Jesus verrät. Das war dieses Abendmahl. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zum Herr, wer ist's? Also ihr seht, Johannes war an der Brust Jesu. Johannes hatte eine ganz enge Beziehung zu Jesus. Warum? Weil er verstanden hat, dass er geliebt ist. Verstehe, dass er dich zuerst geliebt hat, das bringt dich in echte Intimität. Und denk nicht nur daran, dass du ihn lieben musst, sondern sei geliebt. Und aus dem heraus liebst du zurück. Das hat Johannes verstanden. Er war an der Brust Jesu. Er hat Jesus geliebt, weil er sich geliebt gefühlt hat. Und dieses an der Brust Jesus, das drückt etwas sehr Intimes, sehr, sehr Enges aus. Das erinnert mich manchmal, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war mal weg, als ich klein war, ich habe es mal erzählt im U-Turn, die war weg und ich im Urlaub oder sonst wo. Und ich war so, ich habe das nie gemocht als kleiner Junge, wenn meine Eltern weg waren, ich habe das gehasst, ja. Und dann habe ich einen Pulli von ihr genommen und habe das mit ins Bett genommen und da habe ich geschnuppert. Und habe dieses Parfüm gerochen und das hat sofort irgendwo Frieden ausgelöst. Und wenn ich so diese Story lese, muss ich genau an dieses Erlebnis denken. Ja? Es ist, dass du fast schon diesen Körpergeruch, diesen gewohnten, natürlich guten, Jesus an der Brust sein, ja. Wow, und es war mega heiß, der hat geschwitzt, nee, Spaß. Also, weißt du, und du bist da dran und da, du weißt einfach, du erkennst ihn schon am Geruch, das ist einfach so intim. Und das ist die eine Seite, wie wir Gott lieben sollen, wie wir ihn erfahren sollen und wie sich Gott uns offenbaren möchte, nämlich, dass er uns liebt. Aber es gibt noch eine andere Seite. Ich denke, geliebt zu sein bedeutet, Durchbrüche zu bekommen. Wisst ihr, was sein Durchbruch war bei Johannes? Wer war denn am Kreuz? Johannes war am Kreuz. Die anderen waren nicht am Kreuz. Johannes war am Kreuz. Es gibt auch einen geistlichen Durchbruch. Und wir sehen oft Durchbruch im Sinne von, ich möchte was, und da steht was mir im Weg, Gott, bitte gib einen Durchbruch. Oder ich kämpfe um etwas, Gott, bitte gib einen Durchbruch. Aber ich möchte euch eins sagen, wir brauchen auch geistlich gesehen Durchbruch, dass wir ihm auch folgen, wenn es heißt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Also in Zeiten, wo es hart wird, in Zeiten, wo uns Gott bewusst in Schwierigkeiten hineinführt, um seines Namens willen, dass wir an ihm dranbleiben. Und das ist, warum hat er diesen Durchbruch gehabt, der Johannes? Weil er sich geliebt gefühlt hat zu jeder Zeit. Er wusste, auch wenn das Leben schwierig ist, auch wenn Umstände nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, mein Gott liebt mich, er ist gut und er ist in Kontrolle, ich vertraue ihm, er wird mich durchbringen, also folge ich ihm nach. Ich folge ihm nach, ich folge ihm nach, ich folge ihm nach, ich folge ihm nach. Egal was kommt, ich folge ihm nach. Egal wo es endet, ich folge ihm nach. Und wenn es am Kreuz endet und wenn es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, ich folge ihm nach. Und er war am Kreuz. Die nächste Station dann von Johannes, ich möchte es vorlesen, Buch der Offenbarung. Offenbarung 1. Ich möchte echt mal diese ganze Passage lesen, weil es so eindrucksvoll ist, Offenbarung 1, 12 bis 17. Und da hat nun Johannes eine neue Seite kennengelernt von Jesus. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der vor dir geht, der hinter dir steht, der mit dir ist. Und jetzt nehmen wir mal diese zwei Erlebnisse von Johannes. Einmal an der Brust zu sein, diese Intimität, dieses Geborgensein, dieses Persönliche. Und dann auf der anderen Seite der verherrlichte Jesus, wie er in seiner ganzen Macht und Pracht vor ihm steht. Wie nichts vor ihm bestehen kann, was nicht geheiligt ist. Wo alles andere tot umfällt, dass Gott in einem Licht wohnt, was für uns, die wir Sünder sind, unzugänglich ist. Das ist die andere Seite von Jesus. Ich möchte euch heute zwei Facetten vorstellen. Jesus ist nicht nur dein Kuschelbär, sondern Jesus ist auch der Herr und König aller Könige. Er ist Alpha und Omega. Er ist Gott. Er ist der, vor dem wir uns auch fürchten sollen, sagt das Wort. Schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Jetzt gibt es da Leute, nee, das passt nicht in mein Weltbild, das passt nicht in meine Gefühlswelt. Und dann fangen wir an, das irgendwie verändern zu wollen. Aber so ist es, so ist Gott. Und Gott ist es, der richtet. Gott ist es, der erwählt. Aber Gott ist es auch, der Gnade schenkt. Und so haben wir hier Jesus in zwei verschiedenen Arten, wie er sich offenbart. Aber Johannes, weil er geliebt war, weil er ihn kannte, weil er einfach ihn verherrlicht und verehrt hat, er konnte beides nehmen. Er konnte Jesus so nehmen und er konnte Jesus so nehmen. Und es war für ihn keine Sache, die man nicht zusammenbringen kann. Das konnte er zusammenbringen. Das konnte er auch in seiner Welt zusammenbringen. Warum? Weil er Gott nicht hinterfragt hat. Weil er einfach gesagt hat, Gott, ich glaube dir. Deine Wege sind höher als meine. Deine Gedanken sind besser als meine. Ich möchte mich dir unterordnen in jeder Hinsicht. Und so hat er Gott erlebt in zwei verschiedenen Facetten. Ich möchte dir sagen, Gott ist ein Gott, der Angst und Schrecken verbreiten kann, aber nicht denen, die bei ihm sind und mit ihm sind und sich ihm unterordnen. Gott ist ein Gott, der Ehre möchte, der verehrt werden möchte. Und wir dürfen ihm Ehre geben. Gott ist mächtig. Er ist Gott, aber er ist gleichzeitig auch, es hört sich ein bisschen komisch an für Männer, aber er ist dein Liebhaber. Er ist der, der dich liebt, der dich liebt wie ein Vater, der dich liebt wie ein Bruder, der dich liebt, wie Gott einen lieben soll. Und das möchte ich uns einfach mitgeben. Durchbruch wird dann passieren, wenn wir uns heiligen, wenn wir uns auf Gott schmeißen und dann werden wir die Instruktionen Gottes befolgen und dann wird Gott Wunder tun in unserem Leben. Aber das größte Wunder ist, dass er sich uns gegeben hat. Er hat sich dir gegeben. Er liebt dich über alles. Und er hält dich fest. Und er will, dass du nicht erschrickst vor ihm, sondern er will, dass du ihn so annimmst, wie er tatsächlich ist. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Ich möchte einfach für Durchbruch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass der wahre Durchbruch der ist, dich zu lieben, zu sehen, wie du tatsächlich bist. Und Herr, so möchte ich beten, dass wir werden wie Josua und Johannes. Herr, ich möchte beten in Jesu Namen, dass wir anfangen, Sünde zu überwinden, indem wir dich noch mehr lieben, dich noch mehr genießen und auch wirklich willig sind, uns verändern zu lassen, unseren Geschmack verändern zu lassen, Herr. Herr, ich möchte echt beten, dass du geistlichen Durchbruch schenkst hier bei jedem Einzelnen. Herr, du siehst, du kennst jeden hier, der hier ist. Du weißt, wo jeder auf seiner geistlichen Reise steht. Und ich möchte beten, Herr, dass du Durchbrüche schenkst in Jesu Namen. Heiligt euch, denn Gott wird ein Wunder tun. Gott wird ein Wunder tun in deinem Leben. Gott wird ein Wunder tun in deiner Beziehung zu ihm. Gott wird ein Wunder tun. Er wird dir Land geben. Du sollst Land einnehmen. Land im Geistlichen. Aber auch Land in diesem Leben. Und Vater im Himmel, so möchte ich jeden Einzelnen hier segnen. Herr, ich möchte echt beten, dass wir sind wie Johannes, dass wir dir nachfolgen. Egal wohin es geht. Dass wir an dir dranbleiben, das ist Gnade gewesen, dass Johannes das konnte. Aber Herr, auch wie Josua, dass wir mutig vorangehen, auf dich hören. Und ich weiß, dass dann Wunder geschehen werden, dass wir Land einnehmen werden, dass wir Dinge bewegen werden für deinen Namen. Jesus, sei du mit uns in Jesu Namen.